Ihr Lieben, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch zusammen mit euch auf die Gemeinschaft, die wir zusammen in dem Wort unseres Gottes verbringen dürfen. Ich möchte zuerst die Bibelstelle lesen, die wir heute betrachten, und dann beten. Das wird sein im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 13. 2. Korinther 6, Verse 1 bis 13. Das ist die Seite 1302 in unserer Gemeindebibel. Paul spricht hier das Wort Gottes auf die folgende Art und Weise. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, auch die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für diesen Text, den du auch uns gegeben hast, dass wir auch damals sehen können, wie die Beziehung zwischen Paulus, dem geistlichen Leiter, und seinen geistlichen Kindern ausgesehen hat, Herr. Und dass du auch an dieser Beziehung gearbeitet hast und Gnade erwiesen hast. Herr, wir bitten dich um Gnade, dass du uns diesen Text offenbarst, damit wir unsere Herzen öffnen können gegenüber dem, was du uns sagst. Und damit wir dadurch deine Gnade sehen und dich rühmen und dich preisen. Herr, schenk Gnade zum Reden und auch Gnade zum Hören. Im Jesu Namen bitten wir. Amen. Es sind viele unter uns, die dieses Gefühl, was Apostel Paulus in diesem Text durchlebt, nachempfinden können. Dieses Gefühl, wenn man eigene Kinder hat. Und wenn du jemand bist, der noch keine Kinder hat, so bist du vielleicht in der Erwartung von Kindern. Oder du hast dieses Gefühl gesehen an deinen Eltern oder an deinen Familienangehörigen. Und du kannst ein Stück weit auf jeden Fall nachempfinden, was das für eine Freude ist, wenn ein Kind zur Welt kommt. Was das für eine Freude ist für die Eltern, die dieses Kind bekommen. An dem Tag, wo dein Kind geboren wurde, wie du es in den Händen gehalten hast, wie du voller Freude erfüllt warst. Du konntest dieses Wunder kaum fassen. Du konntest die ganze Welt umarmen und ja, du hast dieses Kind so geliebt. Die nächsten 18 Jahre, vielleicht bei dem einen weniger, bei dem anderen schon drüber hinaus, hast du für das Kind dein ganzes Leben aufgeopfert. Du hast es erzogen, du hast es ernährt, du hast es angezogen, du hast dem Kind eine Obhut gegeben, ein Zimmer, wo es sich zurückziehen kann vielleicht, und das ein Bett hat und Privatsphäre hat. In Deutschland geben Eltern ungefähr, bis das Kind das 18. Lebensjahr erreicht hat, 130.000 Euro für das Kind aus. Und wenn das Kind weiter noch bei den Eltern lebt, wo es noch studiert, dann kann es schnell hochgehen bis zu 300.000 Euro. Sicherlich wir als Schwaben wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist es ungefähr der Richtpreis, was man für die Kinder als Eltern verbraucht. Und nun stell dir vor, das Kind wächst heran, es wird größer und du merkst, wie es plötzlich eigene Gedanken bekommt. Du merkst, wie es einen eigenen Willen bekommt. Oder natürlich hat das Kind auch schon vorher den eigenen Willen gehabt, aber es fängt an, es bewusster auszuleben. Es kommt die erste Widerrede, es kommt das erste Schimpfen, es kommt vielleicht das erste mit dem Fuß stampfen, je nachdem wie Kinder sind. Und eines Tages sagt es dir, du verstehst ihn nicht. Es hört auf, sich dir mitzuteilen. Es beginnt vielleicht, Dinge für sich zu behalten. Es fängt an, auf die Ratschläge anderer zu hören, auf die Freunde, auf andere Menschen, die das Kind nicht geboren haben, die dem Kind keine Obhut gegeben haben, die für das Kind nicht ihr Leben aufgeopfert haben, die für das Kind durch schlaflose Nächte vielleicht oder durch das viele Sorgen machen, nicht ihre Gesundheit nicht nur aufs Spiel gesetzt haben, sondern auch verloren haben. Der eine mehr, der andere weniger. Es richtet sich oder es gibt sich mit Menschen ab, die keinen Cent für dieses Kind bezahlt haben. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann wirst du vielleicht eines Tages, wir wünschen es keinem, aber vielleicht die Worte hören, wäre ich doch bei anderen Eltern geboren, die nicht so streng sind wie ihr, die mich viel mehr verstehen würden, die mir viel mehr erlauben würden. Kannst du diesen Schmerz solcher Eltern nachempfinden, wie sie sich in diesem Moment fühlen? Und genau so fühlt sich der Apostel Paulus in unserem Text. Genau das macht er in unserem Text durch. Und was würdest du eigentlich, wenn du so ein Elternteil bist, der mit solchen Kindern, die du weiterhin liebst, für die du weiterhin bereit bist, alles zu opfern und sogar dein Leben? Das hört ja niemals auf. Was würdest du als Elternteil einem solchen Kind versuchen zu sagen? Sicherlich wirst du viele Situationen aus deiner Erinnerung hervorrufen. Du wirst sagen, weißt du noch, als wir dies und jenes getan haben, wo wir dir hier und dort geholfen haben, wo wir für dich da waren, wo wir dich geliebt haben und dich immer noch lieben. Du wirst versuchen, deinem Kind aufzuzeigen, dass du wirklich ehrlich und echt für dein Kind dich aufgeopfert hast. Und du wirst ihn darum bitten, seine Vorgehensweise, ganz gleich, wohin er auch unterwegs ist oder was mit ihm auch geschieht, du wirst das Kind darum bitten, die Vorgehensweise zu überdenken, dass er zur Einsicht kommt und was tut, sein Herz dir gegenüber öffnet. Und genau das tut auch der Apostel Paulus in diesem Text. Hier geht es in diesem Text um geistliche Leiter im Allgemeinen, denn irgendwo ist jeder von uns irgendwo ein geistlicher Leiter. Sei es, wenn du ein Ehemann bist, bist du ein geistlicher Leiter für deine Ehefrau und für deine Kinder. Wenn du ein Elternteil bist, dann bist du ein geistlicher Leiter für deine Kinder. Du bist eine geistliche Mutter für deine Kinder, ein geistlicher Vater. Wenn du einen Lehrdienst oder irgendwie einen Dienst in der Gemeinde ausführst, so bist du ein geistlicher Leiter für die Menschen, die dich hören. Wenn du Freunde hast, die zu dir hochschauen, die nach Ratschlägen zu dir kommen und dich fragen, aufgrund von dieser Bibelstelle, wie man dies verstehen kann, wie man hier etwas verstehen kann, wie du ihnen hier helfen kannst und dort, so bist du auch ein geistlicher Leiter für deine Freunde. Jeder von uns ist in bestimmten Beziehungen ein geistlicher Leiter. Aber genauso sind wir nicht nur geistliche Leiter, sondern wir sind auch irgendwo geistliche Kinder von irgendjemand. Also in unserem Text geht es um geistliche Leiter im Allgemeinen, um Väter und Mütter im Glauben. Aber ganz besonders richtet sich unser Text an die Kinder, an die geistlichen Kinder. Und durchaus auch an Kinder, die in einer Familie leben. Denn wenn eure Eltern euch im Glauben anweisen, wenn sie mit euch Andachten tun, wenn sie mit euch beten und euch auf Dinge hinweisen, die ihr falsch gemacht habt, dann sind sie nicht nur eure leiblichen Leiter, die euch Geld geben, die euch hier und da etwas erlauben, sondern sie sind auch geistliche Leiter für euch. So richtet sich der Text auch an solche Kinder. Es richtet sich im Allgemeinen an Kinder, die geistliche Leiter haben. Und in diesem Bezug möchte ich drei Fragen heute mit euch anschauen. Die erste Frage, die wir anschauen, ist: Warum brauchen wir gute Väter und Mütter im Glauben? Die zweite Frage ist: Woran können wir gute Väter und Mütter im Glauben erkennen? Und die dritte Frage ist: Wie sollten wir auf gute Väter und Mütter im Glauben reagieren? Apostel Paulus sagt im Vers 13 in unserem Text, in dem letzten Vers, und das ist eigentlich das Ziel, warum er hier diese Verse aufgeschrieben hat. Er möchte damit etwas erreichen. Und was möchte er damit erreichen? Das lesen wir im Vers 13. Vergeltet nun uns Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Das ist das Thema unseres Textes heute. Und deswegen habe ich das Thema auch so überschrieben: Öffne dein Herz für deinen geistlichen Leiter. Und so kommen wir zu der ersten Frage: Warum brauchen wir gute Väter und Mütter im Glauben? Und wir leben in einer Kultur, die sehr individualistisch geprägt sind. Und für die meisten Menschen sieht es so aus. Sie sagen, wenn es um geistliche Dinge geht, so kann ich selbst für mich entscheiden, was wahr ist. So kann ich selbst für mich meine eigene Religion, das, was ich geistig verstehen möchte, das, was ich geistig hochheben möchte, was ich glauben möchte, kann ich für mich selbst herausfinden und entscheiden. Aber Paulus zeigt uns in unserem Text, dass es nicht funktioniert. Man kann nicht selbst ohne geistliche Leiter sein. Jeder ist irgendwo ein Kind eines geistlichen Leiters, egal wo man ist. Denn wir lernen immer von anderen Menschen, wie sie mit verschiedenen Dingen umgehen, sei es auf dieser Erde oder sei es in irgendwelchen physischen oder seelischen Dingen, in geistlichen Dingen. Wir werden immer von jemandem lernen. Es kann jemand sein, den du persönlich kennst, vielleicht ein Mensch, zu dem du aufschaust, der für dich ein Vorbild ist, mit dem du vielleicht viele Stunden verbringst oder schon verbracht hast und der dich in Christus geformt hat. Es kann vielleicht ein Buchautor sein, ein Autor, den du so liebst, den du vielleicht nicht persönlich kennst, aber von dem du liebst, Bücher zu lesen, weil er genau in diese Situation hineinspricht, in der du dich befindest. Und es kann auch ein Prediger sein, dem du zuhörst und von dem du schon vieles gelernt hast. Also ohne geistliche Leiter kann das Leben nicht bestehen. Jeder hat irgendwo eine Führungskraft oder jemand, der ihn anleitet, auch wenn er glaubt, dass er unabhängig ist. Also es ist nicht die Frage, ob wir geistlichen Leitern folgen, sondern es ist die Frage, welchen geistlichen Leitern wir folgen. Paulus zeigt aber in unserem Text, dass geistliche Leiter uns zu Christus führen. Wir lesen im Vers 1, aber als Mitarbeiter, und in dem Fall meint er sich selbst und auch andere, die in dieser Gemeinde gearbeitet haben, er sagt, als Mitarbeiter, mit anderen Worten, als geistliche Leiter, ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Im Vers 1 und 2 spricht Paulus über die Beziehung der Korinther gegenüber Gott. Es geht um die Beziehung der Korinther zu Gott. Er sagt ja, wir ermahnen euch, dass die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen wird. Und in den Versen 3 bis 13 geht es um die Beziehung der Korinther zu Paulus selbst. Das heißt, warum brauchen wir geistliche Leiter? Weil geistliche Leiter unsere Beziehung zu Gott beeinflussen und umgekehrt. Die Beziehung zu Gott hat zur Folge, dass du eine Beziehung zu geistlichen Leitern hast. Und wir lesen auch im Epheser 4, dass Gott in die Gemeinde und überall hingestellt hat, jemand, der über dich wacht. Jemand, der für dich da ist. Jemand, der sich mit dir beschäftigt. Jemand, der dir bei deinen Problemen und Sorgen hilft. Und die Korinther sind gerade dabei, sich zu entscheiden, wen sie als ihren Vater im Glauben ansehen. Ob es Paulus sein wird oder diese neuen, selbsternannten, höheren Aposteln, von denen es im 2. Korintherbrief geht. Es haben sich Menschen, Paulus nennt sie, später werden wir die Stelle auch betrachten, Superapostel in unserem heutigen Deutsch. Sie selbst betrachten sich als solche. Und die Korinther sind dabei, ihren geistlichen Vater zu verlassen und sich diesen Irrlehrern anzuschließen. Und auf diese Art und Weise haben sie Paulus angefangen zu verleugnen. Sie haben angefangen, Paulus übel nachzureden. Und wir haben schon einige Beziehungssituationen zwischen Paulus und den Korinthern in dem 2. Korintherbrief erlebt. Und Paulus macht deutlich, dass die Entscheidung, wen sie als ihren Vater im Glauben haben und annehmen, nicht nur ihre Beziehung zu anderen Menschen, sondern auch die Beziehung zu Gott beeinflussen wird. Und deswegen sagt er hier in Vers 1, wir ermahnen euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Wir werden noch später sehen, was das bedeutet, was das ganz praktisch bedeutet. Gott wirkt durch Menschen und deswegen brauchen wir geistliche Leiter. Und wenn wir diese geistlichen Leiter, die Gott uns an den Weg gestellt hat, verachten, dann hat es Auswirkung auf die Beziehung mit Gott. Und deswegen sagt Paulus, wir ermahnen euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Also gut, wir haben geistliche Leiter in unserem Leben. Wir brauchen sie, weil sie uns zu Christus führen, weil sie uns Gott Christus ähnlicher machen, weil Gott durch sie an unserem Leben wirkt und weil wir auf diese Art und Weise in der Gnade Gottes wandeln und sie nicht vergeblich empfangen. Aber woran erkennen wir gute Väter und Mütter im Glauben? In den Versen 4 bis 10 legt Paulus drei Dinge dar, die wir beachten sollen. Zuerst in den Vers 4 und 5 möchte ich lesen. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Paulus sagt, wie erkennt ihr gute geistliche Väter und Mütter? Und ihr erkennt sie daran, wenn ihr sie in einer brenzligen Lage seht. Diese ganzen Dinge sind 9 Formen des Leidens, die Paulus hier erwähnt. Wir werden nicht jede einzelne betrachten, weil es geht hier weniger um die Art und Weise des Leidens, sondern es geht um das Erkennungszeichen eines geistlichen Führers oder eines geistlichen Leiters. Und was Paulus hier sagt im Vers 4, beachtet, wir empfehlen uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren. Das heißt, Paulus spricht nur nicht über die Erfahrung des Leidens, sondern er spricht über die Ausdauer in den verschiedenen Situationen, wo sie leiden. Und so ist das erste Erkennungszeichen, ob es ein guter geistlicher Leiter ist, ob es eine gute geistliche Mutter ist für ein Kind, das angeleitet wird, oder ein guter geistlicher Vater. Wie erträgt dieser geistliche Vater oder diese geistliche Mutter die Leiden, der sie begegnen? Halte sie Leiden gut aus? Leiden offenbart unseren wahren geistlichen Zustand und unseren wahren Grad an geistlicher Reife. Daran kann man sehen, ob ein Mensch geistlich reif ist oder nicht, wenn er leidet und wie er darauf reagiert. Ein Diener Gottes kann nicht wissen, wie viel Geduld und Demut er in sich hat, solange er zufrieden ist. wenn es beginnt zu brodeln, wenn ein Problem nach dem anderen kommt, wenn Menschen, die vorher ihn zufrieden gemacht haben, plötzlich ihn unzufrieden machen, egal wer es ist oder in welcher Situation sie sich befinden, so wird er nur so viel Geduld und Demut haben, wie viel er sie vorher auch schon gehabt hatte. Wir kennen oft diese Situation, wenn wir gestresst sind oder wenn es uns schlecht geht, und dann sind wir vielleicht oft nicht ansprechbar und dann reagieren wir vielleicht falsch. Und dann neigen wir dazu, unsere Reaktion, diese falsche Reaktion, die wir gehabt haben, diesen Menschen zu erklären, die darunter gelitten haben. Und indem wir sagen, es tut mir leid, ich bin gerade nicht ich selbst. Aber Paulus erinnert uns in unserem Text, das kommt daraus raus, dass wir in den Momenten, in denen wir auf unsere Bequemlichkeiten verzichten, in den Momenten, in denen wir herausgefordert werden, durch welche Lage auch immer, in der Familie, in der Gemeinde, unter Freunden, überall, wo du eine Vorbildfunktion hast. In den Momenten, wenn es brenzlig wird, bist du oft genau der, der du schon immer warst. Und dass du die Fassade aufgebaut hast und nur etwas spielst, was du nicht bist. Deswegen oft, wenn wir sagen, es tut mir leid, ich bin gerade nicht ich selbst, bist du genau der, der du eigentlich bist. Da kommt dein wahres Ich ans Licht. Und deswegen dieses Erkennungszeichen, was Paulus den Korinthern auch sagt, schaut auf uns, wie haben wir Leiden ertragen? Und wir haben es mit Ausharren gemacht. Und er nennt hier verschiedene Situationen, neun Formen des Leidens, wie gesagt, wo man sich befindet, im Gefängnis, unter Gefahr und so weiter, in Nöten, in Bedrängnissen, unter Schlägen, in Unruhen, Mühen und Wachen, im Fasten. Aber sie haben es mit Ausharren getragen. Das ist das erste Erkennungszeichen, woran wir gute Väter und Mütter erkennen. Zweitens sagt Paulus, gute Väter und Mütter im Glauben erkennt man an ihrem Charakter. Und vielleicht hast du darauf geachtet, Vers 4 und 5 beschreiben äußere Umstände. Wo geschieht das alles, was Paulus hier beschreibt? Wo geschieht, dass man ins Gefängnis geworfen wird? Wo erfährt man Bedrängnis? Wo ist eine Not? Wo wird man geschlagen? Es sind äußere Umstände. Und Paulus sagt, was die äußeren Umstände angeht, könnt ihr an uns sehen, dass wir treue geistliche Leiter sind. In Vers 6 und 7 schwenkt er um auf die inneren Umstände. Das eine ist, wie ein Mensch, welchen äußeren Umständen er ausgesetzt wird. Das andere ist, wie er auf diese äußeren Umstände von innen reagiert. Und hier spricht Paulus den Charakter an, wie sie reagiert haben. Er sagt, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken. Paulus sagt, das zweite Erkennungszeichen eines guten geistlichen Leiters ist, dass sie von ihrem Charakter her aufrichtig und integer sind. Und es ist wie eine Kette, die Paulus hier aufbaut. Unsere Übersetzung übersetzt es mit Keuschheit. Es geht hier mehr um Selbstbeherrschung, um Selbstkontrolle. Diese Väter und Mütter im Glauben, sie lassen sich durch eine Situation nicht in Panik versetzen. Sie haben immer noch die Gefühle unter ihrer Kontrolle. Sagt er weiter, in Erkenntnis. Sie kennen die Lage, sie kennen natürlich auch Gott und sie schauen aus Gottes Perspektive auf die Situation. Und das führt sie dazu, langmütig zu sein und gütig zu sein, freundlich zu sein. Dann sagt er später, in ungeheuchelter Liebe. Also die Freundlichkeit und die Langmütigkeit sind keine aufgesetzten Dinge, die sie spielen, sondern sie haben eine ungeheuchelte Liebe, das heißt eine echte Liebe. Und das führt sie dazu, dass sie im Wort der Wahrheit reden und gerecht handeln. Zwei Dinge habe ich nicht erwähnt, weil das sind die zwei Gnadenmittel, die Gott diesen geistlichen Leitern gegeben hat, denn sie haben es nicht von sich aus gemacht. Er sagt hier im Vers 6, im Heiligen Geist, und im Vers 7, in der Kraft Gottes. Dass sie die Erkenntnis über die Situation haben und auf diese Situation von der Perspektive Gottes schauen, dass sie enthaltsam oder selbstkontrolliert sind, dass sie langmütig und freundlich sind und echt lieben, kommt nicht aus ihrer eigenen Fähigkeit heraus, sondern es kommt aus Gottes Fähigkeit heraus. Er hat sie dazu tüchtig gemacht und ausgerüstet. Und drittens sagt Paulus, geistliche, also gute geistliche Väter und Mütter erkennen wir daran, dass sie ein scheinbar paradoxes Lebensmuster leben. Wir sehen es in Vers 8b bis Vers 10. Paulus sagt hier, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Das ist ein typisches, paradoxes Lebens, also scheinbar ein widersprüchliches Lebensmuster, was jeder Christ lebt. Von außen betrachtet sieht es so aus, als ob du ein Verführer bist. Ja, du sprichst ja zu den Menschen. Du möchtest ja, dass die Menschen, wenn man das so ganz hart sagen kann, auch die Eltern, ich habe keine Eltern gesehen, die ihre Kinder selbst entscheiden lassen möchten, wie sie mit einem Messer umzugehen haben. Die sie ihre Kinder selbst entscheiden möchten, wenn sie noch klein sind, wie sie mit verschiedenen Lebenssituationen umzugehen haben. Ich habe keine Eltern gesehen, die klein, gerade erst laufen können und über die Straße ihre Kinder einfach alleine laufen lassen. Nein, die Eltern im positiven Sinn, sage ich, manipulieren die Kinder. Sie lenken die Kinder zu ihren Gedanken, zu ihren Wertschätzungen. Sie setzen den Kindern ihre Wertschätzung auf. Sie lehren oder bringen ihnen bei, was gut und was böse ist, von ihrer Perspektive aus und hoffentlich von der biblischen Seite. Und von außen sieht es aus, als ob sie Verführer sind, sagt Paulus. Verführer, aber doch wahrhaftig. Ja, von außen sieht es manipulativ aus. Du packst das Kind oder als geistlicher Leiter den Menschen fast an den Kragen und sagst, so kannst du nicht mehr weitergehen. So, du musst dich ändern. Du musst deine Herzenshaltung ändern. Aber das ist die Wahrheit. Sie sprechen auf der Grundlage der Wahrheit. Dann sagt er weiter, ja, unbekannt. Na, natürlich, die Welt möchte solchen Menschen, die manipulieren, die ihre Werte den anderen aufsetzen, nicht haben. Sie verstehen unter Freiheit etwas anderes, auch wenn es auch keine Freiheit ist. Als Unbekannte, sagt Paulus, und doch wohlbekannt, nämlich bei Gott. Jesus hat gesagt, ich kenne meine Schafe und sie folgen mir nach. Und Paulus sagt weiter, als Sterbende, ja natürlich, einer, der Christus nachfolgt, er stirbt für sich selbst. Und Paulus hat es genau getan. Er hat sein Leben für seine Kinder, für seine geistlichen Kinder aufgegeben. Und wir sehen es im Philipperbrief, Kapitel 1. Er lebte nur für die Förderung des Evangeliums und für die Förderung der Glaubensgeschwister. Er sagt, wir sterben, für uns selbst sterben wir. Wir sind ein Niemand. Aber siehe, wir leben. Weil wir kommen dadurch, dass wir für uns selbst sterben, zu dem eigentlichen Leben. Und das ist das Leben für Christus. Das ist das Leben in den Dienst für Christus. Genauso wie die Eltern. Sie sterben für sich selbst ab. Sie müssen Opfer bringen. Sie entsagen sich allem. Eine Mutter, die vielleicht 8, 9 oder mehr Kinder hat, was hat sie für sich getan in dieser Zeit? Gar nichts. Sie hat ihr Leben aufgegeben. Und hoffentlich auch im geistlichen Bereich ist es so bei den geistlichen Leitern und auch bei Vätern und Müttern im Glauben. Und Paulus sagt weiter, als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Ja, es laugt manchmal aus. Es bringt dir manchmal Verderben. Du leidest gesundheitlich darunter. Du leidest körperlich darunter. Aber du wirst nicht getötet, weil die Kraft Gottes und der Geist Gottes dich am Leben halten und dir die Kraft geben zu überleben, so wie Paulus. Wir werden es im Kapitel 11 sehen, dass er sogar gesteinigt wurde. Und dann lesen wir die Menschen, also wenn es heißt, sie haben ihn gesteinigt, das heißt, alle, die auf ihn Steine geworfen haben, sie haben gedacht, er ist tot. Und was macht er? Er steht auf und geht wieder in die Stadt, um weiter zu verkündigen. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Und weiter sagt Paulus, als Betrübte. Ja, das Leben für eine Mutter oder für einen Vater oder für einen anderen geistlichen Leiter bringt sehr viel Betrübnis mit sich. Man stößt auf Unverständnis, man stößt auf Streit, auf Streitigkeiten, man stößt auf Verleumdungen, auf irgendetwas, was man dir nachspricht, was man dir in den Mund legt, was du gesagt haben sollst und so weiter. Und das macht uns betrübt. Aber Paulus sagt, aber immer fröhlich. Ja, wir sind fröhlich, weil wir uns im Herrn freuen. Weil wir uns im Herrn freuen. Als Arme, sagt Paulus, die doch viele reich machen. Ja, Paulus hatte nichts. Und oft ist es so, dass solche Menschen, die aufwachsen, deren Prioritäten nicht eine Karriere ist, die nicht auf die weltlichen Werte ihre Prioritäten setzen, sondern auf Gott, auf Christus, sie haben meistens nicht viel Geld. Sie können gerade ihre Familie versorgen. Und sie sehen für andere Menschen uninteressant aus. Nicht nach solchen Menschen, nach denen man schaut oder mit denen man Gemeinschaft haben möchte, was die Welt angeht. Aber mit ihrer Wahrheit, mit der Botschaft, die sie von sich geben, machen sie viele reich. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen, sagt Paulus. Und dieses Muster, es zeigt, woran erkennen wir geistliche Leiter? Wir erkennen sie daran, dass sie ein Leben, ein christusähnliches Leben leben. Denn auch Christus, lesen wir, wurde um unseretwillen arm, damit wir in seiner Armut reich werden. Und so wie Paulus hier sagt, dass wir solche sind, die nichts haben von anderer Seite, was die Welt angeht. Scheinbar habe ich nichts, aber doch habe ich alles. Und das ist Christus. Wenn ich Christus habe, dann habe ich alles. Und Paulus sagt uns in Römer Kapitel 8, Vers 32, wie wird Gott uns mit Christus nicht auch schon alles geschenkt haben? Mit Christus haben wir alles. Auch wenn wir scheinbar in dieser Welt oder vor dieser Welt nichts haben. Also ein Leben, das dem Leben Christi folgt. Ich möchte euch Eltern fragen, seid ihr solche geistlichen Leiter für eure Kinder? Seid ihr nicht nur die biologischen Eltern für eure Kinder, sondern auch die geistlichen Väter und Mütter, die auf diese Art und Weise, wie wir angeschaut haben, mit Situationen, wenn sie von außen einkehren, umgehen? Und wie kommt euer Charakter dann zur Geltung? Ich möchte euch geistliche Leiter fragen, egal welche Position du hast, ob du die Gemeinde leitest, ob du predigst, ob du für andere jemand bist, der nach Rat gefragt wird. Entspricht dein Charakter eines echten geistlichen Vaters, einer echten geistlichen Mutter, die nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, nur wenn irgendwelche Situationen entstehen, wo du herausgefordert wirst, sei es vor einem Problem, das du lösen musst. Daran bestrebt es sich, dem Evangelium zu widmen und mit Wahrheit, mit der nötigen Selbstkontrolle, wie wir gelesen haben, diesen Charakter mit Integrität und Aufrichtigkeit an den Tag zu legen, um deines Glaubens willen, um deiner Brüder und Schwestern willen, um deiner Kinder willen. Ich möchte euch Kinder fragen, wie erlebt ihr eure Eltern zu Hause, wenn sie plötzlich Probleme haben? Erlebt ihr sie als solche, die plötzlich in eine Paniksituation ausarten und merkt ihr plötzlich, dass sie komischer reden und komischer werden? Und erlebt ihr sie als solche, die sie zu anderen Zeiten nicht solche sind? Oder erlebt ihr sie als geduldig? Halten sie Leiden gut aus? Reden sie plötzlich anders wie sonst mit euch? Seht ihr in euren Eltern geistige Vorbilder? Insbesondere wendet sich der Text, wie gesagt, an geistliche Kinder. Wenn wir jetzt die geistlichen Leiter in unserem Leben, die jeder von uns hat, identifiziert haben, so kommen wir zu der letzten Frage. Wie sollten wir auf gute Väter und Mütter im Glauben reagieren? Und Paulus sagt im Vers 11, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns. aber eng ist es in euren Herzen. Und jetzt, wie sollten wir darauf reagieren? Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Darauf konzentriert sich Paulus in unserem letzten Text und das ist eigentlich das Ziel, worauf er hinaus will. Als Antwort auf die Liebe unserer geistlichen Väter fordert Paulus uns auf, diese Liebe zu erwidern. Wir haben heute auch über einen geistlichen Vater in der Schriftlesung gelesen, über Mose, der sich so aufgeopfert hat für sein Volk, der es aus Ägypten, aus einer schrecklichen Sklaverei herausgeführt hat. Und wie begegneten die geistlichen Kinder den Mose? Mit Murren? Sie haben bereut, sich seiner Leitung hingegeben zu haben. Sie haben ihn beschimpft. Sie wollten ihn steinigen. Und Moses Herz ist deswegen nicht kleiner geworden. Er stand vor Gott, und natürlich war das auch eine Prüfung für ihn, und stellte sich in den Riss für das abtrünnige Volk. Und er war so demütig, dass er das Volk weiterhin geliebt hat. Aber wie ist es mit euch, ihr geistlichen Kinder? Ist euer Herz weit gegenüber euren geistlichen Leitern? Ihr Kinder, wenn eure Eltern geistliche Leiter für euch sind, habt ihr eure Herzen weit geöffnet? Versteht ihr, dass sie euch für euch nur das Gute möchten, auch wenn es ihr in dem Moment, wenn es euch schlecht geht, nicht versteht? Und so kommen wir im Vers 1 nochmal zu dem Vers, wo Paulus sagt, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Was heißt es praktisch, die Gnade Gottes vergeblich zu empfangen in unserem Text? Das Herz vor den geistigen Leitern zu verschließen. Und die Gnade nicht vergeblich zu empfangen in unserem Text bedeutet, sein Herz dem geistlichen Leiter gegenüber zu öffnen. Zu verstehen, dass Gott sie an unsere Seite gestellt hat, damit sie uns zu Christus führen. Damit sie uns an die Hand nehmen und zusammen mit uns zu Christus führen. Und wenn wir Jesus Christus anschauen, er ist doch der wahre geistliche Leiter, der sein Herz geöffnet hat. So weit, dass er selbst von den Menschen, denen gegenüber er sein Herz geöffnet hat, dass er getötet wurde. Er wurde Mensch und hat für unsere Schuld die Strafe auf sich genommen. Als geistlicher Leiter, als unser Hirte. Wir haben heute auch das Lied gesungen, der Herr ist mein Hirte. Dieser Jesus Christus, er hat sein Herz weit geöffnet und ist Mensch geworden und hat selbst sein Leben eingebüßt. Und als geistlicher Leiter, wenn du hier und dort nicht vollkommen bist, so kannst du auf Christus schauen und er ist die Motivation für dich, ein geistlicher Leiter zu sein, ihm nachzufolgen. Aber als ein geistliches Kind füge dich deinen geistlichen Leitern. Verstehe, dass sie nur das Beste für dich wollen. Verstehe, dass sie dich lieben und dass sie ihr Leben für dich hingeben. Und ich möchte schließen mit dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 4, wo Johannes sagt, dies ist die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Amen. Lass uns beten.